Herr Schiff, man weiß von Ihnen, dass Sie den Tag mit Bach beginnen. Hat Ihr Tag heute hier in Wien und im Hotel Imperial auch mit Bach begonnen?
Ja, natürlich. Also nicht direkt im Hotel, aber Bösendorfer hat ein Salon neben dem Musikverein-Gebäude und dort war ich und schon gut eine Stunde Bach gespielt und dann 2 Stunden noch andere Dinge.
Sie sagen, das ist eine Art Ritual, eine Art Seelenbalsam. Warum tut denn Bach der Seele so gut?
Das muss man, glaube ich, nicht erklären. Wer das nicht empfindet, der ist eh nicht zu retten. Das ist so eine einmalig große Musik, also für den Geist, für die Seele, für den Körper. Es ist perfekt, es ist vollkommen. Und keine Musik hat das wie die Bachische. Diese Spiritualität und diese Lebendigkeit, diese rhythmische Lebendigkeit. Aber jeder Takt ist geistlich. Ja? Das hat nicht direkt mit der Religiosität zu tun, aber indirekt schon. Also so eine Musik kann kein Atheist schreiben.
Gibt es auch Musik, die der Seele nicht gut tut?
Ja.
Welche Musik meinen Sie?
Carmina Burana. Das hasse ich. Es ist ein schreckliches Werk. Ich bin kein Polizist, aber man kann keine Musik verbieten. Ja, aber ich kann das nicht begreifen, dass ernsthafte Dirigenten und Leute das dirigieren und singen und das Publikum strömt. Aber das zeigt, dass sehr viele Leute sehr schlechten Geschmack haben.
Weil es vielleicht so eingängige Melodien
sind. Es ist primitiv. Ja, das berührt das Urprimitivste des Menschen.
Sie lieben Bach. Wie geht es Ihnen denn mit den großen Virtuosen der Romantik, mit Chopin oder Liszt, der ja ein Landsmann von Ihnen war? Sie haben die Franz Liszt Akademie in Budapest besucht und dort viel Liszt gehört und gespielt. Gefällt Ihnen diese Art der Musik?
Eben, ich bin da in Budapest aufgewachsen und da war eine Kultur, da strömte von jedem Zimmer Liszt und sehr schlecht gespielt. Also das ist wirklich nicht die Schuld von Liszt. Es ist die Schuld von sehr vielen sehr dummen Pianisten, wenn ich das sagen darf, weil Liszt war alles andere als das. Also bitte verstehen Sie mich richtig, mir ist absolut bewusst die Bedeutung von Liszt, dass er wirklich wahrscheinlich der größte Pianist von allen Zeiten war und ein genialer Musiker und eine sehr wichtige Persönlichkeit und auch jemand, der die Welt und das Repertoire des Klaviers also wirklich erneuert hat, wie wenige andere. Aber man muss hier auch wählerisch sein als Interpret und auch sehr selbstkritisch sein. Und mir liegt diese Musik einfach nicht. Ich muss gestehen, dass ich das nicht liebe. Und für mich ist die Liebe sehr wichtig. Alles, was ich spiele, ist eine wirklich intimste und absolut heiße Liebe. Sonst spiele ich das nicht. Also es ist nicht obligatorisch, Liszt zu spielen. Es ist auch sogar nicht obligatorisch, Mozart zu spielen. Und ich kenne wirklich Menschen, die Mozart nicht mögen. Das verstehe ich zwar überhaupt nicht, aber es gibt solche Menschen. Es gibt sehr viele Menschen, die Bach nicht mögen, und das ist mein Gott. Und viele finden das trocken und zerebral und also ich weiß nicht, was diese Menschen da hören oder nicht hören. Aber bei Liszt ist das einfach so, dass es mir seelisch und musikalisch und auch physikalisch nicht, ich habe nicht die richtigen Hände für Liszt. Ich habe sehr richtige Hände für Mozart zum Beispiel. Das kann man mit einer riesengroßen Pranke gar nicht spielen, wo man mit den mittleren Fingern nicht zwischen den schwarzen Tasten reinkommt, weil die Finger zu dick sind.
Herr Schiff, Sie werden als Virtuose bezeichnet. Was ist denn das für ein Begriff für Sie? Können Sie etwas damit anfangen? Es gibt ja auch Zeiten, in denen dieser Begriff etwas negativ besetzt war. Sprich, ein Virtuose ist kein Künstler oder Technik versus Musik. Wie sehen Sie diesen Begriff des Virtuosen?
Virtuosität ist etwas Großartiges. Sie haben recht, es wird heutzutage eher pejorativ verstanden. Das stimmt aber nicht. Also es ist eine Tugend. Ja? Virtu ist eine Tugend. Das ist überhaupt nichts Negatives, sondern es ist etwas Nobles, etwas Edles. Ja? Es ist natürlich nicht unbedingt introvertiv, sondern man muss sich präsentieren. Also wer ein Künstler ist oder ein Interpret, wer sich wagt, vor einem Publikum zu stehen, dazu gehört ein gewisser Mut. Wenn man diesen Mut nicht hat oder wenn man diese dieses Bedürfnis nicht hat, der muss im stillen Zimmer bleiben. Aber trotzdem, man muss unterscheiden zwischen Technik und Mechanik. Mechanik ist etwas nicht so Schönes, denke ich, weil das kann auch ein Computer, das kann eine Maschine. Aber Technik kann nur der Mensch. Und Technik ist eine viel höhere Kategorie, weil, und bleiben wir jetzt beim Klavierspiel, unter Mechanik verstehe ich Schnelligkeit, physische Kraft, also Lautstärke und Fehlerlosigkeit. Ja? Also so funktionieren zum Beispiel Klavierwettbewerbe. Wer laut und schnell und fehlerfrei spielt und möglichst niemanden irritiert, ja? Das gehört auch dazu. So immer in der Mitte sich zu bewegen, aber keine originelle oder neue Ideen, weil das wird schon viele Menschen irritieren und stören. Und dann werden sie fragen, warum spielen sie das so? Warum spielen sie das nicht so, wie wir das immer gehört haben, schon 100 Jahre? Und so funktionieren Wettbewerbe. Technik ist etwas anderes, weil Technik ist untrennbar von der Musik und vom Ausdruck. Und eine gute Technik ist ein Apparat, also ein instrumentales Können, womit man seine Fantasie und seine Vorstellung verwirklichen kann. Und dazu gehören zum Beispiel Kategorien wie Anschlagskultur. Ja? Sogar Anschlag, ich mag nicht dieses Wort, weil damit wird bezeichnet, dass man etwas schlägt. Man darf das Klavier nicht schlagen, es ist kein Schlaginstrument. Es ist viel, viel besser als in Französisch toucher zum Beispiel, so berühren die Tasten. Ja? Und das ist kein Schlaginstrument, sondern wie das eben Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, auch Liszt gezeigt haben, das soll ein singendes Instrument sein. Mit unendlichen Möglichkeiten, mit orchestralen Möglichkeiten, aber nicht zu vergessen die menschliche Stimme, dass jedes Instrument ist da, um die menschliche Stimme zu imitieren. Das ist unser Ideal.
Das heißt, im besten Fall bringt man das Klavier zum Singen.
Ja.
Spielt die Atmung auch eine Rolle?
Absolut. Atmen ist essentiell. Wie die Sänger und wie die Bläser, sie müssen ja natürlich atmen, aber Pianisten und Streicher vergessen das sehr oft. Und dann, man sieht oft diese Pianisten so mit so einem zusammengebissenen Lippen und verkrampft. Und die Musik atmet auch nicht, weil der Mensch ist nicht locker im Zwerchfell. Ja, man muss das befreien. Und das lernt man von Sängern. Darum ist es wunderbar, wenn ein Pianist früh genug anfängt, auch Lieder mit Sängern zu machen. Da lernt man das ganz natürlich.
Machen Sie jetzt noch technische Übungen? Sprich, gibt es außer Bach am frühen Morgen auch noch Tonleitern? Oder, weil Sie gesagt haben, das ist das Fundament, wird die Technik muss ja ständig auch trainiert werden?
Das ist sehr individuell. Bei mir ist das so, dass ich das seit dem 18. Lebensjahr nicht mehr mache. Aber bis dahin, ja, das muss man auch lernen. Das Handwerk muss man lernen. Aber diese mechanische Übungen von Tonleitern und Arpeggi und dann Tonleitern herauf und herunter in Terzen und in Sechsten und in Oktaven und dann auf diese schrecklichen Übungen von Hanon und bis zu den von mir nicht sehr geliebten Czerny-Etüden. Also ich war wahnsinnig froh, bis ich sagen konnte, jetzt ist genug davon. Und eben für mich gibt die bachische Musik das alles und viel mehr. Und man muss sehr aufpassen bei der Klavierunterricht, dass die Lehrerin oder der Lehrer den Kindern nicht zu viel von diesen mechanischen beibringt. Nur ein bisschen. Aber ein Kind kann sehr früh anfangen, gute Musik zu spielen. Eben kleine Präludien von Bach oder kleine Stücke von Mozart oder eben für Kinder von Bartok oder Album für die Jugend von Schumann, dass das Kind lernt, Musik zu lieben. Wir kennen leider sehr viele Leute, die Eltern haben sie gezwungen, Klavier zu lernen, und von diesen vielen Übungen und Etüden, sie haben die Musik nicht mehr geliebt. Sie haben das verdorben, und das ist schade.
Wie sind Sie denn zur Musik gekommen? Haben Sie das auch so mitbekommen, wie Sie es gerade beschrieben haben? Wie ist Ihre Liebe zur Musik entstanden?
Bei mir war es Glück, weil zu Hause war immer viel Musik. Meine Mutter war als Pianistin ausgebildet, sie ist dann nicht Pianistin geworden. Und mein Vater war Frauenarzt, aber ein Amateurgeiger. Und es war Klavier zu Hause, und ich bin ein Einzelkind. Und dann, also niemand hat mich gezwungen, Klavier zu spielen. Ich kam selbst dazu, es tönte sehr viel Musik im Haus vom Radio, und mein Vater hatte diese alte 78er Platten, vor allem Geigenmusik. Ja? Ich erinnere mich zum Beispiel das Mendelssohn-Violinkonzert, gespielt von Yehudi Menuhin, dirigiert von Enescu. Das hat mich so fasziniert, und dann ich wollte das so mit einem Finger am Klavier nachspielen. Und da kam ich zu einer sehr guten Lehrerin, die eben nicht zu viel Mechanisches unterrichtet hat, aber sofort gute Musik. Und so ging das weiter. Und eben, Gott sei Dank, ich war nie ein Wunderkind. Nur ein sehr musikalisches Kind, aber ich hatte eine ganz normale Kindheit. Bis zu meinem 11., 12. Lebensjahr, ich habe viel mehr Fußball als Klavier gespielt. Und dann mit 11 und 12 ich plötzlich Saulus, Paulus, ich weiß nicht, was mir passiert ist, aber ich wusste sofort, ich muss Musiker werden. Aber es war auch sehr wichtig, dass meine Mutter mich sehr oft ins Konzert mitgebracht hat. Also ich saß immer am Schoß meiner Mutter, und dann ich hörte viele wunderbare Pianisten, und das hat mir sehr gefallen. Auch diese Atmosphäre von einem Klavierabend von Richter oder von Rubinstein oder von Anni Fischer. Ja, so das spielte eine große Rolle.
Thank you.
Was muss denn alles zusammenstimmen, wenn man so weit gekommen ist, wie Sie gekommen sind? Ist es die richtige Mischung aus Talent, Fleiß und vielleicht Glück?
Talent ist nicht unwichtig. Eine Begabung, ja. Aber dafür können wir nichts. Das kommt vom lieben Gott oder von den Eltern. Ich finde, dass mindestens die Hälfte oder ein bisschen mehr ist schon die Begabung. Weil dafür gibt es keinen Ersatz. Aber wir haben sehr viele sehr begabte Menschen gesehen, die zugrunde gegangen sind, weil es fehlte die Disziplin, es fehlte der Fleiß, ja. Und auch man muss auf sehr viele Sachen verzichten. Das ist eine sehr, sehr harte Arbeit. Da muss man sehr viel schwitzen und sehr viel weinen. Das sieht das Publikum nicht. Und Glück, ja, das ist auch wichtig. Was ist Glück? Das zum Beispiel heißt, es ist auch Glück, welche Menschen man kennenlernt im Leben. Ja? Wer sind unsere Lehrer und was für Einflüsse haben wir? Aber dann, ein Mensch muss auch einen natürlichen Intelligenz haben, von diesen Einflüssen ja, zu selektieren. Was behalte ich davon und was eben nicht? Man kann nicht dann an allen Menschen hören. Das ist auch Instinkt. Das ist auch wichtig, diese Proportion zwischen das Instinktive und das Gelernte. Aber Instinktive, Intuitive ist noch wichtiger. Also eine natürliche Musikalität, das ist absolut das Wichtigste. Aber das genügt nicht, weil nach der Kindheit fängt man an, über diesen Dingen nachzudenken. Wenn wir musikalisch sind und Kinder, wir können zum Beispiel wunderbar natürlich Mozart spielen. Es ist kinderleicht, unkompliziert, aber dann mit der Pubertät und danach, man fängt an nachzudenken, mein Gott, das ist gar nicht einfach und das ist sehr kompliziert und komplex. Und dann, man grübelt zu viel darüber und plötzlich geht dieser Mozart nicht mehr. Und bis man diesen Weg zurückfindet zur Kindheit, aber zusammen mit der Erfahrung, mit einer gewissen Weisheit, das können nur ganz wenige Menschen. Aber das ist das Schöne daran. Ich habe zum Beispiel Mieczysław Horszowski mit fast 100 Jahren gehört und eben Mozart, das war einmalig schön, ja? Weil das war das Kindliche und das Philosophische zusammen, Hand in Hand.
Was ist das Schwierigste beim Klavierspielen? Schwierig klingende technische Läufe klingen oft schwierig, aber ist es nicht das Filigrane, das richtig schwierig zu spielen ist?
Mozart zum Beispiel, wenn Sie nehmen eine späte Sonate, wie die letzte Sonate, D-Dur, Köchelverzeichnis 576, das ist meistens nur zwei-, dreistimmig. Es sind sehr wenige Töne da drin. Aber jeder Ton ist wichtig. Und das richtig zu interpretieren, dass es nicht zu viel ist und nicht zu wenig. Und niemand ist so gnadenlos mit Interpreten wie Mozart. Wenn der Tonfall, wenn das Tempo nicht absolut richtig ist, nur 5% daneben und dann sofort wackelt das Ganze und jeder merkt das. Für mich ist das immer ein Ärgernis, dass das große Publikum das irgendwie nicht versteht. Wenn man ein Mozart-Klavierkonzert wirklich fantastisch spielt, das hat einen sehr mäßigen Erfolg. Wenn man ein Rachmaninow-Konzert mittelmäßig spielt, dann toben die Leute wie verrückt. Und ein Mozart-Klavierkonzert ist Lichtjahre größere Musik als ein Rachmaninow-Klavierkonzert. Rachmaninow wäre der Erste, der damit einverstanden wäre. Er ist eigentlich ein wunderbarer Komponist. Und wenn man schon von Virtuosität spricht, das ist ein wunderbarer virtuose Pianist.
Herr Schiff, wie stehen Sie denn zu Wettbewerben? Macht es Sinn, sich in Klavierwettbewerben zu messen?
Sie fragen den Falschen.
Aber Sie haben ja selbst auch an Wettbewerben teilgenommen.
Ja, damals, ich musste, weil eben es keine Alternative war. Mir blieb nicht anders übrig, als teilzunehmen, weil wenn ich wollte, dass man mich hört und dass ich Konzerteinladungen bekomme, dann musste ich das machen. Aber ich habe diese Wettbewerbe nie gewonnen. Ich habe so Preise bekommen, aber nie einen ersten Preis. Und das würde ich heute auch nicht bekommen, weil ich auf eine Art musiziere, die sehr viele Menschen sehr gefällt und manchen Menschen überhaupt nicht gefällt. Also ich polarisiere. Und damit gewinnt man keine Wettbewerbe. Aber glauben Sie mir, ich bin nicht aus Ressentiment gegen Wettbewerbe, sondern prinzipiell, weil es gibt eben diese messbaren Elemente, wie Fehlerlosigkeit und Lautstärke und Schnelligkeit oder Langsamkeit. Aber das ist eben, was in der Kunst nicht interessant ist. Das ist Sport, ja? Das macht man auch
Akrobatik,
ja. Und auch, aber schauen Sie, das selbst im Sport, wenn man schon Eiskunstlauf nimmt, da sind schon künstlerische Eindruck, das ist auch eine Kategorie. Und da gehen die Meinungen auseinander, sehr oft. Und es gibt sehr viele kontroversielle Entscheidungen. Und in der Musik noch mehr. Es ist fürchterlich. Und ich kann das nicht sehen. Also ich rede natürlich für die Wand, weil die Wettbewerbe haben eine Hochkonjunktur und das wird weiter so gehen. Es sind diese Hunderte von Tausende von Pianisten, also in China allein, ich weiß nicht, ob dort 20, 30 oder 60 Millionen Leute schon Klavier spielen und alle wollen der nächste Lang sein, ja? Eins ist schon zu viel. Aber es gibt auch, Gott sei Dank, Leute, die eine andere Art Klavier spielen, also das muss nicht in diese Richtung gehen. Und Eben, wenn Sie schon Akrobatik erwähnen, ja, was ist der Unterschied zwischen einem großen Tänzer so wie Nijinsky und einem Akrobat? So, der Akrobat im Zirkus kann schneller und höher springen und dann sich dreimal oder fünfmal in der Luft drehen. Und trotzdem, er kann das nicht, was Nijinsky konnte. Nijinsky konnte Debussy oder Stravinsky oder Ravel inspirieren, Meisterwerke zu schreiben. Das kann ein Zirkusakrobat nicht.
Fühlen Sie als Musiker, als Künstler eine Verantwortung? Wollen Sie eine Botschaft vermitteln?
Ja, absolut. Das ist sehr wichtig und in allen Zeiten, aber besonders heute, weil ich glaube, die Welt wird jeden Tag verrückter. Also unser ganzes Wertesystem scheint auf den Kopf gestellt zu sein. So, wenn ich jetzt dann an die Brexit denke oder die Wahl von Donald Trump oder umgekehrt, dann umgekehrt würde man sagen, aber wir haben noch die Kunst und die Musik. Aber selbst in der Kunst und der Musik, es heißt ja, klassische Musik ist zu elitär und man muss für die Menschen was tun. Also Entschuldigung, für wen machen wir klassische Musik? Auch nicht für die Tiere nur. Das ist doch für die Menschen und alle sind herzlichst eingeladen. Aber Musikverständnis und Musikgenuss von großer Musik, das geht nicht ohne Erziehung. Man kann nicht verlangen von Menschen, die 20 Jahre lang in die Disco gegangen sind und jetzt sind sie zu alt für die Discos und plötzlich kommen sie in ein Kammermusikkonzert und hören ein spätes Beethoven-Streichquartett. Und sie wissen nicht, wo das beginnt und wo das endet. Aber das ist nicht unsere Schuld, nicht, auch nicht die Schuld von Beethoven, aber der Mensch muss das lernen. Und das sind aber jetzt so Schimpfworte geworden, elitär und elitist. Und dann passiert so etwas, dass der Bob Dylan bekommt einen Literatur-Nobelpreis und wird mit Homeros, mit Shakespeare, mit Goethe verglichen. So, Entschuldigung mal, was soll das? Aber wenn ich das sage, selbst sehr kultivierte Leute, sie könnten mich umbringen. Ich bin dann ein schrecklicher Philister und ein Snob. Aber ich glaube nicht, dass man muss diese Kategorien trennen. Was ist Kunst? Was ist, wer ist ein großer Dichter? Wer ist ein großer Komponist? Ist jemand, der Graffiti auf die Mauer mit Spray macht, ist der ein Kollege von Rembrandt oder Raffaello? Ich glaube nicht. So einfach ist es nicht.
Würden Sie sagen, wir leben in einer eher unpoetischen Zeit?
Ja, sehr prosaisch, sehr auch im negativsten Sinn. Es ist manchmal unerträglich sentimental, aber nicht poetisch und nicht feinfühlig. Es ist auch viel zu laut, es ist Lärm überall, es fehlt die Stille und die Sehnsucht nach der Stille. Das ist deshalb die Botschaft von der Musik ist doch, dass natürlich man kann damit nicht die Menschheit verbessern, aber in einem schönen Konzert, wo ein Stück, wie sagen wir, die letzte Klaviersonate von Beethoven, Opus 111, wo das erklingt und wenn das ganz still endet und in einem Saal kein Mensch bewegt sich für eine Minute, sagen wir. Absolute Stille. Niemand hustet und niemand klatscht zu früh. Das passiert sehr selten, aber einmal oder zweimal von 100. Und da spürt man, dafür hat sich gelohnt zu leben. Vielleicht diese Menschen gehen heraus vom Saal und halbe Stunde später verschwinden diese Emotionen. Aber in diesem Augenblick sind sie da.
Das heißt, für Musik braucht es Ruhe, es braucht Stille.
Ja, sehr. Schauen Sie, die Musik kommt aus der Stille und endet in der Stille. Und es ist auch wichtig, gut, dass wir CDs haben, ja, aber einfach mit einem Remote-Control-Knopf drücken und ist sofort da. Es ist viel zu einfach. Es braucht eine Vorbereitung. Darum glaube ich leidenschaftlich an Konzerten. Also es passieren in Konzerten im guten Sinne so einmalige Sachen. Die sind unwiederholbar. Aber das braucht auch ein sehr kultiviertes und gutes Publikum. Das ist sehr schwer heute in einer Großstadt. Die Leute kommen aus der Arbeit und vom Verkehr und sie sind genervt und sie sind irritiert von vielen Dingen. Und wenn die Musik anfängt, also ich als Interpret, ich bin schon seit einer Stunde da im Saal und ich bereite mich voll vor für diesen ersten Ton. Aber viele im Saal, sie kommen von der Straße, sie sind physikalisch da, aber seelisch noch gar nicht. Darum machen wir so viele Festivals, das ist die Rechtfertigung. Dort ist es leichter, diese Ruhe zu schaffen.
Ist es die Ruhe und die Stille in dieser unpoetischen Zeit, die uns helfen könnte?
Wir sind privilegiert, wir haben eben die Musik, die Kunst, die Literatur, alle diese wunderbaren Sachen. Also das ist eine Rettung. Es ist aber auch nicht trennbar von der Realität. Also wir können uns nicht zurückziehen in den Elfenbeinturm. Wir gehören auch zur Gesellschaft und man muss mit offenen Augen und Ohren und mit offenem Herzen leben. Ja. Die Wissenschaft ist auch sehr wichtig. Eben das Wort Wissen und Kennen und Wissen, das ist sehr wichtig. Und ich glaube sehr daran, dass die Kunst und die Erziehung in dieser Welt eine sehr positive Rolle spielt. Und selbst in solchen prosaischen und unschönen Zeiten, man darf die Hoffnung nicht aufgeben.
Sie sind optimistisch.
Ich bin geborener Optimist. Aber jetzt sehr mit Maß.